Habt ihr den Morgenspruch noch im Ohr? Braucht euch nicht zu schämen. Es geht mir oft genauso. Wenn ich morgens gelesen habe, die Losung weggelegt habe, ja, was habe ich eigentlich gelesen? Ja, aber dieser Morgenspruch ist eine Zusage an das Volk Israel. Fürchte dich nicht. Oder ich fange mal anders an. Und so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ein Zuspruch, den Gott durch den Propheten Jesaja seinem Volk gibt. Jesaja hat nicht nur solche Worte, die Israel Trost geben. Nein, Jesaja ist beauftragt, Israel an seine Abgötterei, an seine Sünden, an seine Verfehlungen zu erinnern. Und nicht nur das, sondern auch dem Volk Gottes zu sagen, wenn sie nicht umkehren, dann wird es ganz schlimm um sie stehen. Dann werden sie weggeführt werden in Gefangenschaft. Es wird sogar schon angekündigt, dass die Gefangenschaft nicht nur 3, 4, 5 Jahre dauert, sondern 70 Jahre dauert. Und darum spricht Gott jetzt nach all diesen Feststellungen von Gottes Seite her über den Zustand des Volkes Israel, von den angekündigten Maßnahmen, die Gott einleiten wird, um sein Volk wieder zurechtzubringen, zur Besinnung zu bringen, dass sie sich darauf erinnern, was Gott ihnen einmal versprochen hat. Und darum spricht er sie ganz persönlich an. Und du, Jakob, fürchte dich nicht. Und du, Israel, ich habe euch gebildet, ich habe euch geschaffen, ich habe euch berufen. Ein kleiner Schwenk. Dieses Wort, das Jesaja ausrichten muss, nehmen wir auch gerne in unserer Zeit zu besonderen Anlässen, ob es im Fall eines Krankenbesuches ist oder auch zu einem Geburtstag oder wenn wir Menschen in schwierigen Lagen sind, dann haben wir auch gerne dieses Wort, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und ich bin davon überzeugt und ich bin mir sicher, dass das keine Anmaßung ist. Denn auch wir sind in Jesus Christus Erlöste. Und Jesus Christus sagt es uns, dass auch wir Gott mit unserem Namen bekannt sind. Er kennt uns, er weiß um uns, er weiß um unsere Situation, er weiß um das, was wir brauchen, um den Zuspruch, um die Hilfe. Und weil wir erlöste Kinder Gottes sind, darum dürfen wir uns auch dieses Wort zu bestimmten Zeiten auch immer wieder zurufen. Christus hat uns erlöst und das wird uns dann noch einmal im Abendmahl ganz bewusst. Christus hat uns mit unserem Namen gerufen und wir sind sein Eigentum. Aber zurück zum Text. Jakob, ich habe dich geschaffen. Der dritte Sohn oder der dritte Mann in der Nachfolge der Verheißungen, die Israel gegeben sind, Abraham, Isaak, Jakob. Und von Abraham geht der Segen auf Isaak über, von Isaak auf Jakob und von Jakob auf die 12 Stämme Israels. Und darum hat Gott es auch den Israeliten wieder gesagt: Ich bin es, der euch berufen hat. Nicht, weil der Abraham so ein großer Kerl war, der keine Fehler hatte. Nein, ich habe Abraham erwählt, weil ich gespürt habe, dass er ein Verlangen hat und dass er Glauben hat. Bei all seinen Fehlern, bei all seinen Schwächen, und uns sind zweimal ganz besondere Schwächen von ihm bekannt geworden, als er seine Frau Sarah als seine Schwester ausgegeben hat, um sein Leben zu schonen. Er sagt zu ihr: Sage doch, du bist meine Schwester, damit ich lebe. Was hast du denn davon, wenn sie mich umbringen? Er verführt seine Frau zu einer Lüge um seinetwillen. Ja, und dennoch ist Abraham einer, mit dem Gott seinen Weg geht. Bis hin zu dem, was uns den Abraham zum Vater des Glaubens macht. Als Gott ihm verspricht, du wirst ein Volk sein, mehr als die Sterne am Himmel, es wird nicht zu zählen sein. Und dann, als wirklich der geboren ist, auf den Abraham und Sarah Jahrzehnte gewartet haben, Sarah war schon 90 Jahre alt, als der Isaak geboren wurde, und dann sagt Gott: Den, den du jetzt empfangen hast, den opferst du mir. Gott nennt ihm den Ort, wo er den Isaak opfern soll. Und Abraham macht sich mit seinem Sohn auf den Weg. Und Abraham beweist seinen Glauben darin, dass er A, zu Isaak auf dem Weg sagt, als Isaak sagt: Ja, Vater, nun, wir haben hier Feuer, du hast ein Messer, du hast alles bereitet zum Opfer, aber wo ist denn das Opfer, das wir bringen? Die Antwort Abrahams: Gott wird sich ein Opfer ersehen. Und Abraham muss dann an der Stätte, wo er den Altar aufgerichtet hat, seinen Sohn binden, ihn auf das Holz auf dem Altar legen. Er muss sein Messer zücken, muss seine Hand ausstrecken, mit dem Messer in der Hand. Und dann sagt Gott: Halte ein. Ich habe gesehen, dass du mir vollkommen vertraust. Und dann heißt es: Und Abraham glaubte sogar, dass Gott aus den Toten wieder auferwecken kann. Also dieser Glaube, A, im Gehorsam gegen Gott und dann im Vertrauen, dass Gottes Wege richtig sind, wird er der Vater des Glaubens genannt. Isaak, der Träger der Verheißung, ist nicht so eine glänzende Figur, obwohl Gott ihm wunderbare Wege führt und dennoch, als die Kinder geboren wurden, Zwillinge, Jakob und Esau, ach, der Jakob, was ist das für ein Weichling? Mit dem kann ich nichts anfangen. Aber Esau, das ist der Kerl. Esau ist der Erstgeborene und das wird der sein, an dem Gott seine Verheißung erfüllt. So war die Einstellung Isaaks, wenn es auch so nicht steht, aber es heißt ja ganz eindeutig: Isaak liebte Esau. Und Rebekka, seine Frau, liebte Jakob, weil er eben zu Hause war, bei ihr war, ihr zur Hand ging, vielleicht sogar beim Kochen und in der Küche half, denn er war auch in der Lage, ein gutes Gericht zu kochen. Und als Isaak dann alt ist und spürt, dass sein Ende nahe ist, dann sagt er zu Esau, ich will dich segnen, geh du mal hin und bereite mir ein Wildbret. Geh aufs Feld, jage etwas und was du dann gejagt hast, bringst du mir. Und dann wird Isaak fürchterlich betrogen durch seinen Sohn Jakob, angestiftet von seiner Mutter, von Jakobs Mutter, der Rebekka. Und dennoch muss Isaak dem Jakob den Segen, den Gott gegeben hat, wiedergeben. Gott lässt den Isaak den Segen, den er Abraham versprochen hat, auf Jakob legen. Und Esau ist dann natürlich enttäuscht und daraus entsteht dann auch eine fürchterliche Feindschaft, die über Generationen anhält. Obwohl sich Jakob und Esau später wieder vertragen haben und ausgesöhnt haben, aber die Nachkommen Esaus und Jakobs waren im ständigen Streit, im Krieg miteinander. Und dann Jakob, der den Segen empfangen hat, er durfte dann 12 Kinder, Söhne zeugen. Wir wissen von einer Schwester, wie viele Mädchen dabei waren, wissen wir nicht, steht nicht in der Bibel, aber 12 Söhne und das waren dann die Verheißungsträger. Alles noch unter dem Namen Jakob, Familie Jakob. Und als Jakob sich wieder auf den Weg macht, um nach Hause zu gehen, weil er spürt, dass bei seinem Onkel auch nur Betrug und Unrecht ist und er von Gott auch den Auftrag hat, wieder zurückzugehen, dann passiert es auf seinem Heimweg kurz vor der Heimat, dass er eine Nachterscheinung hat und er muss mit einem Mann kämpfen und es gewinnt keiner. So steht es jedenfalls in der Bibel. Keiner gewinnt und Jakob selbst wird dann von dem Gegenüber an der Hüfte berührt, sodass er gelähmt ist an einer Hüfte. Und dann sagt der, der mit ihm gerungen hast, du hast mit Gott gerungen und bist Sieger geblieben. Das muss man sich mal vorstellen, was das schon sagt, was diese Aussage ist. Und dann sagt er, du sollst nicht mehr Jakob heißen. Warum hat Jakob den Namen bekommen? Weil er, so steht es jedenfalls geschrieben, bei der Geburt, als Esau geboren war, sich an der Ferse Esaus festgehalten hat. Und damit war er der Fersenhalter, der Nachschleicher. Und das bedeutet der Name Jakob. Du bist einer, der umherschleicht und der sich seine Vorteile erschleicht. Du sollst nicht mehr Jakob heißen. Du sollst Israel heißen. Und darum sagt Gott es hier so ganz deutlich, Jakob, den ich geschaffen habe, und Israel, den ich gebildet habe. Also auch Jakob musste einen schweren Weg durchmachen, bis er wirklich zu dem wurde, was er dann geworden ist. Ich kenne dich, mein Volk. Bei allem, was du tust, was du sagst, wen du anbetest, ob du auf meinen Wegen bist oder auf Irrwegen bist. Wie waren die letzten Verse in dem, was wir gehört haben? Prüfe mich, Herr, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf gutem Weg.
Auf ewigem Weg.
Oder auf ewigem Weg, ja. Luther übersetzt auf gutem Weg, aber ist auch egal. Auf ewigen Weg. Es geht darum, dass David ganz klar darum bittet, von Gott geführt und geleitet zu werden. Und das bietet Gott Israel an. Ich will dich leiten, ich will dich erkennen lassen auf deinen bösen Weg, den du gehst, Ich will dich davor retten, ich bitte dir meine Hilfe an, weil ich dich kenne, weil ich dich lieb habe. Aber du musst, Volk Israel, schon umkehren, musst schon gehorsam sein. Und dann gibt Gott dem Volk eine Zusage, die wir natürlich nicht erklären können. Wenn du durchs Feuer gehst, so will ich bei dir sein. Hat Israel zweimal erlebt. Entschuldigung, wenn du durchs Wasser gehst erstmal. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein und es wird dich nicht treffen. Der Durchzug des Volkes Israel durchs Rote Meer und der Durchzug der Kinder Israel, als sie nach Jericho eingezogen sind, durch den Jordan. Trockenen Fußes sind sie beide Male durch das Wasser gegangen. Auch wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Gott hat es schon erfüllt und Gott verheißt es diesem Volk wieder neu. Und wenn du durchs Feuer gehst, so sollen dich die Flammen nicht verbrennen. Ein Beispiel davon ist uns in der Bibel aufgeschrieben. Die drei Männer, Daniels Freunde im Feuerofen. Die Leute, die die Männer in den Ofen geworfen haben, sind vor der Hitze verglüht. Nebukadnezar steht vor dem Ofen und voller Erstaunen. Wir haben doch drei Männer reingeworfen, wo kommt der vierte her? Was soll das hier plötzlich? Und dann, als die Männer herausgeholt worden sind, waren es wieder nur drei. Der vierte war nicht mehr sichtbar. Aber Gott hat seinen Engel gesandt, so sagen es dann die drei, dass er uns auch im Feuer behütet hat. Nicht einmal Brandgeruch, nicht einmal die Haare waren versengt, während die Männer, die sie in den Ofen geworfen haben, schon vor der Gluthitze verbrannt sind, außerhalb des Ofens. Gott steht zu seinen Zusagen und Verheißungen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Wir kennen alle die 10 Gebote, die werden eingeleitet. Ich bin der Herr, dein Gott. Und diesen Satz könnten wir vor jedes Gebot setzen. Ich bin der Herr, dein Gott, darum sollst du mich ehren, meinen Namen nicht missbrauchen, darum sollst du dir kein Bildnis machen und die Bilder nicht anbeten. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst den Feiertag heiligen oder den Sabbattag, so heißt es ja im jüdischen Gesetz. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst Vater und Mutter ehren und so fort. Vor jedem Gebot steht dieses, ich bin der Herr, dein Gott und darum sollst du so handeln oder nicht handeln. Entweder das tun oder das sein lassen. Ich bin der Heilige Israels und dein Erretter. Ja, Israel hat bis zu dem Zeitpunkt, als Jesaja das aufschreiben und verkündigen musste, viele, viele Male die Errettung erlebt. Aus der Hungersnot, die im Lande herrschte, hatte Gott durch Josef schon vorgesorgt und sie gerettet, dass sie in Ägypten eine Heimat gefunden haben und Nahrung gefunden haben. Knechtschaft, 430 Jahre Aufenthalt in Israel. Die beiden Zahlen werden uns genannt in der Bibel. Die 430 Jahre, die 30 Jahre vor den 400 Jahren Knechtschaft sind auf die Lebenszeit Josefs zurückzuführen, als Israel in Ägypten ein volles, anerkanntes Volk war und frei leben konnte. Und dann, als Josef gestorben war, man schnell vergessen hatte, was geschehen war, wurde Israel geknechtet. 400 Jahre versklavt und Gott hat dieses Volk herausgerufen und herausgerettet und hat seine Macht an Pharao bewiesen, den er dazu bestimmt hatte, dass an Pharao selbst die Macht Gottes erwiesen wird. Gott hat Pharao dazu bestimmt, dass er seine Macht an Pharao beweisen kann. Warum? Ganz kurz, wie war es zur Zeit dieses Pharao? Wie war es zur Zeit nach 400 Jahren Sklaverei? Pharao hatte Angst mit seinen Leuten, dass Israel zu stark wird. Darum, ihr tötet alle männliche Geburt. Es darf kein Sohn übrig bleiben. Und damit wollte man Israel schwächen und unter Tyrann halten. Und auch die ganze Sklaverei und die ganze Boshaftigkeiten, die die Ägypter an Israel getan hatten, wurde nun nach den 400 Jahren von Gottes Seite aus gerecht. Darum musste Gott jetzt seine Macht erweisen an den überaus mächtigen Ägyptern. Wir sind doch Gott. Ich, Pharao, bin der, den ihr anbeten müsst. Und dann wurde Israel gerettet, herausgeführt. Auf dem Weg bis ins gelobte Land, wie oft wurde Israel gerettet? In Kriegen, in Hungersnot, in Durst, in der Wüste. Immer wieder hat Gott geholfen bei der Einnahme des Landes Israel. Hat Gott selbst, wie es verheißen hat, die Feinde vor Israel vertrieben und vernichtet, obwohl er auch Israel dazu benutzt hat. Aber Gott hat seinem Volk dieses Land versprochen und Gott hat es gehalten. Und als Mose und Josua tot waren, gestorben waren, ach, die Männer, die uns geführt haben, sind weg. Wir müssen uns auch jetzt umsehen nach Dingen, die wir festhalten können, die wir klammern. Und darum wurden die Heiden, die Götter der Heiden angebetet. Und wenn ihr das Buch der Richter seht, es ist wie eine Sinuskurve. Israel im Land, ins Loch. Gott schickt Feinde, die Israel erkennen lassen, wir brauchen Gottes Hilfe. Die rufen zu Gott. Gott schickt einen Richter, geht es wieder bergauf. Der Richter ist gestorben und schon geht es wieder bergab. Das ganze Buch der Richter ist nur ein Auf und Ab. Die Bücher Samuel, die Bücher der Könige zeugen davon, wie Gott immer und immer wieder seinem Volk hilfreich zur Seite gestanden hat und es errettet hat. Ich bin der Herr, der dich errettet, dein Erretter. Und dass das so ist und dass Gott zu diesem Wort steht, das sehen wir auch heute im Land Israel. Ich bin nicht davon überzeugt, ja, nicht einmal glaube ich das, dass das Israel, so wie es jetzt ist, das verheißene Volk Gottes ist, zu dem Gott einmal sagt, dass sie ihn erkennen werden. Noch, so sieht es nicht aus, als wenn Israel einmal auch die Erfüllung oder die Erfüllung werden wird, die Gott verheißt. Denn Gott verheißt es seinem Volk, dass er aus allen Himmelsrichtungen sein Volk sammeln wird. Vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden wird er sein Volk sammeln. Er wird sagen, haltet nicht zurück, gebt her. Wir könnten vielleicht sogar sagen, dass Gott es auch so noch führen wird, dass überall da, wo Kinder Israels sind, dass sie vertrieben werden, dass sie aus ihren Ländern, wo sie jetzt sich noch so wohlfühlen, wo sie jetzt noch etwas zu sagen haben, dass sie vertrieben werden, um in ihr Heimatland zu gehen. Wie dem auch sei, jedenfalls hat Gott seinem Volk Israel die Verheißung gegeben, dass er es als Retter hindurchträgt, hindurchbringt. Erlöst. Ich habe dich erlöst, und wiederum sagt Gott, dass er es erlösen wird. Und im Sacharja 12, Vers 10 bis 13 steht: Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitteres Leid trägt über den Erstgeborenen. Es gibt heute schon in Israel, und da können wir sagen, Gott sei Dank, Menschen, die sich an Jesus Christus erinnern, die an Jesus Christus glauben, die an Jesus Christus ihren Herrn gefunden haben. Die messianischen Juden, so nennen sie sich. Und sie sind es, die auch wirklich gerettet sind. Was mit dem Rest des Volkes geschieht, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass Gott auch über Israel richten wird. Und wenn ich daran denke, wie die Rotte Korah in der Wüste sich gegen Mose und gegen Gott aufgelehnt hat, es waren Israeliten. Und Gott hat dann befohlen, dass sie vor das Zelt, also vor das Lager gehen, und dort hat Gott sie einfach in die Erde sinken lassen, vernichtet. Und ich glaube nicht, dass diese Leute vor Gott Gnade gefunden haben und Gnade finden werden. Nein, sie sind von Gott gestraft und verurteilt. Und Jesus Christus sagt es seinem Volk zu seiner Zeit: Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Umgedreht oder die Schlussfolgerung: Wer an mich nicht glaubt, der hat kein ewiges Leben. Und das trifft für Juden wie für Heiden zu. Und darum schreibt Paulus an die Römer im Kapitel 9, Vers 27, da heißt es: Jesaja aber ruft über Israel aus: Wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest gerettet werden. Und damit bezieht er sich nicht auf seine Einfälle oder auf seine Weisheit, sondern er beruft sich auf das Wort des Propheten Jesaja. Gott wird nicht ganz Israel in das ewige Leben führen. Aber Juden oder Israeliten wie Heiden haben die Gnade Gottes in Jesus Christus, von Jesus Christus erlöst zu werden. Erlöst von ihren Sünden, erlöst von der Vergänglichkeit, erlöst aus der Sklaverei der Sünde, ja, erlöst von der Verdammnis. Aber nur auf dem Weg Jesu nach. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, so sagt Jesus. Niemand, nicht einer, kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist nur seine Gnade, sein Angebot, seine Hilfe, die uns das so erleben lässt. Und aus Jesaja 44 mit diesem Vers will ich schließen. Frohlockt ihr Himmel, denn der Herr hat es vollbracht. Jauchzt ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge und Wälder, samt allen Bäumen, die darin sind. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Darauf warten wir, darum bitten wir. Und wir haben in der letzten Woche mit Micha mal so darüber gesprochen. Wenn wir für Israel beten, dann muss uns klar sein, dass wir auf die Wiederkunft oder um die Wiederkunft Christi bitten. Denn bevor sie Christus nicht sehen und erkennen, dass der es ist, in den sie gestochen haben, dass der es ist, der ihr Erlöser sein wollte und will, wenn sie das nicht erkennen, dann wird es für Israel nicht diese Gnade geben. Aber dann, wenn Gott es ihnen schenkt, ihnen nach Hesekiel neue Herzen der Einsicht schenkt, dass sie den erkennen, in den sie gestochen haben und dann wirklich um ihn trauern werden. Was haben wir bloß getan? Was haben unsere Väter da an Gott gesündigt? Und dieser Stamm, der Rest Israels, er ist der, der die Verheißung hat, ihr seid gerettet. Und diese Verheißung gilt auch uns. Jedem, der an Jesus glaubt, ist gerettet. Jedem, der an Jesus glaubt, sagt Gott, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.